Hallo liebe Studieninteressierte, willkommen zu unserem Podcast Studienwahl 2020. Mein Name ist Friedrich Arndt von der Zentralen Studienberatung der Universität Freiburg. Ich führe in diesen Podcast-Folgen Gespräche mit spannenden Lehrenden aus ganz unterschiedlichen Fächern der Uni Freiburg. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Studienwahl. Mein heutiger Gesprächspartner ist Moritz Diehl. Er ist seit 2013 Professor an der Technischen Fakultät der Uni Freiburg und zwar am IMTEC, dem Institut für Mikrosystemtechnik, und er ist ebenfalls dem Mathematischen Institut der Uni verbunden. Seine Arbeitsschwerpunkte sind, soweit ich das verstanden habe, muss ich dazu sagen, weil ich nicht vom Fach bin, sind numerische Optimierung, Modellierung und Steuerung, besonders in der Mechatronik und in erneuerbaren Energiesystemen. Herzlich willkommen, Herr Diehl.
Guten Tag.
Ja, wunderbar, dass das heute klappt. Podcast Studienwahl, ich habe dem so ein bisschen den Untertitel gegeben, Generation Corona Fragezeichen. Das ist natürlich ein bisschen sensationslüstern vielleicht. Aber ich möchte damit gerne einsteigen, denn dieses Jahr ist natürlich stark durch die Corona-Pandemie charakterisiert. Und ich habe immer den Eindruck, dass die Corona-Krise wie im Brennglas ganz viele Themen zeigt, die unsere heutige Welt ohnehin ausmachen, nämlich Vernetzung, Komplexität, auch Digitalisierung natürlich, ein bisschen auch das Verhältnis von uns Menschen zur Natur, vielleicht auch Verwundbarkeit von Systemen, hohe Geschwindigkeit, nicht klar absehbare Veränderungen. Was würden Sie sagen, welche Perspektiven sind aus Ihrem Fachbereich besonders wichtig für diese Fragen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist für mich persönlich sozusagen der sichtbarste Effekt ist natürlich in der Lehre. Wir machen jetzt ganz massive Online-Lehre. Alle Meetings finden wie überall auch virtuell statt. Und das hat einen Trend beflügelt, den es schon gab und den der sicherlich auch wieder zurückgehen wird. Und das ist das, was ich auch merke jetzt mit den Studierenden. Wir haben ein bisschen weniger Kontakt durch die Möglichkeit der Online, der Videokonferenzen und so weiter, hat man ja doch ein bisschen Kontakt, aber doch deutlich weniger als in der Realität. Und ich hoffe und denke auch, dass der Präsenzunterricht selbst im Hörsaal demnächst wieder
beginnen kann.
Möglich sein wird und dann auch tatsächlich nicht aus Bequemlichkeitsgründen, sage ich mal, von vielerlei Seiten sozusagen dann auch nicht, dass es dann nicht alles auf Zoom stattfinden wird in Zukunft. Mhm. Glaube ich, dass das tatsächlich doch Mehrwert bietet, gerade in den Diskussionen, in den Pausen und auch für die, sage ich mal, sozusagen spirituelle Energie, die im Hörsaal entsteht, wenn Leute dabei sind und direkt Fragen stellen können und direkt vor allem auch da sind einfach.
Das ist ja spannend, wenn Sie das sagen. Wenn ich gleich direkt einmal nachfragen darf, man hätte ja vielleicht immer die Annahme, dass an einer technischen Fakultät das vielleicht eine geringere Neuerung darstellt, weil ja, ich weiß, dass in der technischen Fakultät ja zum Beispiel auch sehr viele Vorlesungen immer schon online gestellt wurden.
Absolut, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so, dass es uns jetzt nicht irgendwie unvorbereitet trifft. Die Studenten verlangen eigentlich so seit Jahren sozusagen, wird Ihre Vorlesung nicht aufgezeichnet? Und dann sage ich, ja, sie wird dieses Jahr nicht aufgezeichnet. Aber wir haben Aufnahmen vom letzten Jahr. Also es ist sozusagen fast selbstverständlich, dass man immer auch eine Video- oder ja doch meistens eben eine Videoressource zu jeder Vorlesung hat, neben den Skripten, die ja auch meiner Meinung nach die solideste Art der Nachbearbeitung sind.
Ja.
Aber das heißt, in der Fakultät hier ist es tatsächlich schon seit Jahren Praxis, dass jede Vorlesung quasi auch eine Online-Ressource hat. Ja. Nur die reale Ressource, die gab es eben bisher auch und die wurde auch bei, ich würde sagen, von 50% der Studenten doch dann genutzt. Das sind nicht alle, die im Hörsaal sind. Manche, da habe ich einmal einen Mitarbeiter von mir, der sozusagen auch noch im Büro saß mit mir, der dann eine Spezialvorlesung hörte, wo ich dachte, warum sitzt er denn bei mir nicht dabei? Dann sagt er, hört sie nachts mit seiner, abends sitzt er mit seiner Frau auf dem Sofa und schaut die Vorlesung. Das war jetzt vor 2-3 Jahren. und das gefiel ihm besser. Und das ist sicherlich möglich und solche Fälle gibt es. Und für andere, und das ist sicherlich doch noch immer die Mehrheit, ist es tatsächlich sinnvoll und schön, eben auch im Hörsaal zu sein. Das ist eben auch ein reservierter Zeitslot, ein reservierter Ort. Es hat viele Vorteile, sozusagen eine Präsenzlehre zu haben.
Mhm. Und, sehen Sie denn auch Vorteile in dieser jetzt teilweise auch zwangsweise hergestellten Flexibilisierung?
Ja, tatsächlich ist mir eine Sache aufgefallen, die wir sozusagen in der realen Vorlesungsumgebung nicht haben, nämlich den Chat. Das ist jetzt ein Vorteil, den wir bisher nicht hatten, nämlich dass Leute sozusagen stumm Fragen stellen können, die teilweise dann auch schon, also unser derzeitiges Modell, das ich anbiete, ist, dass wir tatsächlich, ich halte Tafelvorlesungen, das ist, weil ich ein bisschen antiquiert bin und das auch ein schönes Modell finde, dass die Studenten sowohl mich als auch den Anschrieb gleichzeitig sehen können. Ja. Und das heißt, es gibt einen Tutor und auch Kameramann sozusagen im Raum, der aber gleichzeitig auch moderiert. Und dieser Moderator, der kann natürlich einige der Fragen direkt beantworten oder sie dann auch an mich stellen, wenn sie dann relevant genug sind. Teilweise kann ich sie auch selbst sehen, wenn wir die groß genug auf dem Bildschirm anzeigen, so dass man dann eine Möglichkeit hat, als Student leichter Fragen zu stellen, die nicht so, also man muss sich nicht melden, man kann sie einfach in den Chat schreiben und wenn mehrere Leute die Frage gut finden, wird das auch schnell deutlich. Also diese Möglichkeit der Interaktion, die haben wir sonst im Hörsaal so nicht. Und da denke ich drüber nach, wie wir das sozusagen realisieren könnten im realen Studium. Man spricht ja immer von Blended Learning und es ist ja tatsächlich heute auch in manchen Lehrveranstaltungen auch vorher schon so gewesen, dass wir Leute mit Laptops im Raum haben. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man sozusagen interaktiv arbeiten kann. Fast jeder hat ja ein Mobiltelefon dabei.
Ja.
Also theoretisch ist das ganz leicht umsetzbar, sozusagen solche Elemente, die man aus dem Online-Learning jetzt als angenehm empfindet, die dann auch ins Reale wieder zu übertragen.
Ja, also spannend. Ich höre da so ein bisschen raus. Ja, es gibt Dinge, die... Ja.
Sie hatten ja gefragt, genau. Also es gibt mich von meinem Fach auch betrifft. Es ist natürlich so, dass man als, unsere Professur heißt Systemtheorie, Regelungstechnik und Optimierung, da kann man natürlich sehr, sehr viel mitmachen und generell interessiert uns die Simulation und eben auch vor allem auch die Modellierung von Systemen, um nicht nur Vorhersagen zu treffen, sondern eben auch Entscheidungen zu beeinflussen, meistens eben technische Systeme, wie Flugzeuge oder Motoren oder Windturbinen oder Solaranlagen oder auch Batteriespeicher oder Klimaanlagen, solche Dinge. Mhm. Aber natürlich ist das Gesamtsystem, was jetzt hier im Moment in der Corona-Krise sozusagen von den Politikern geregelt wird, nämlich die Gesellschaft und ihre ihr Befall mit Corona, durch Stellgrößen wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen und so weiter beeinflusst werden soll, ist natürlich eigentlich genau das sozusagen aus mathematischer Sicht fast dasselbe wie ein Auto, was ich mit einem Steuerrad steuere, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Insofern finde ich jetzt darf man das so sagen, einen faszinierenden Aspekt der Corona-Krise, dass tatsächlich hier politische Entscheidungen gefällt worden sind aufgrund von Vorhersagemodellen, die von diesem Fall Epidemiologen entwickelt worden sind und natürlich auch durch empirische Beobachtungen in anderen Ländern, Italien wahrscheinlich ganz vorne für uns Europäer, dass man dort aber eben eigentlich nur aufgrund von Vorhersagedaten, die eben von Modellen, von systemtheoretischen Modellen sozusagen gemacht worden sind, politische Entscheidungen beeinflusst hat. Und das ist nicht so oft, denke ich, in der Welt. Und ein Zeichen, sage ich jetzt mal, für einen sehr hohen Zivilisationsgrad mit all dem Misstrauen, was es dann auch bringt, weil sich jetzt ja viele wundern, dass sozusagen das gar nicht eingetreten ist, dass viele Leute Corona bekommen haben. Und das ist ja eben auch diesen Maßnahmen zu verdanken, die eben sehr früh reagiert haben und gesagt haben, es würde sehr viel werden und es würde wahrscheinlich so schnell so viel werden, dass es gefährlich ist. Aber das waren ja alles, sage ich jetzt mal, rein wissenschaftliche Überlegungen mit den Unsicherheiten, die auch haben. Mhm. Und in dem Sinne finde ich das sehr faszinierend und ich würde mir persönlich jetzt wünschen, dass die Gesellschaft auf andere Vorhersagen, die sogar auch noch viel bedrohlicher und sozusagen existenzieller für die Menschheit und für den Planeten sind, also ich spreche hier vor allem über die CO2-Gehalt der Atmosphäre, dass man dort sozusagen auch ähnliche Ernsthaftigkeit an den Tag legt.
Ich stelle mir das so vor als Laie, wenn ich drüber nachdenke, dass diese Unvorhersehbarkeit von Entwicklungen dann besonders stark gegeben ist, wenn ich es mit der natürlichen oder eben der gesellschaftlichen Welt zu tun habe. Und das ein Aspekt ist, der bei, ja, vielleicht lachen Sie jetzt schon, wenn ich das sage, bei rein technischen Systemen ein bisschen weniger so ist, weil es vielleicht leichter vorhersehbar ist. Liege ich damit falsch oder ist das richtig?
Und Sie haben damit einen wichtigen Aspekt getroffen. Es gibt sozusagen Dinge, die, also vielleicht ganz grob gesagt, könnte man, gibt so einige Systeme in der Welt, die man wunderbar vorhersagen kann. Die sind sogar auch in der Natur, zum Beispiel die Bewegung der Planeten um die Sonne und umeinander. Ja, das gibt es seit Newton einfache Gleichungen und dann seit Einstein verfeinerte Gleichungen, die aber wirklich in sehr, sehr hoher Präzision über viele Jahrhunderte sozusagen uns erlauben, vorherzusagen, wo diese Planeten stehen werden. Das ist ein großartiger Fortschritt gewesen, der aber aufgrund von, so, sage ich mal, einigen glücklichen Zufällen sozusagen möglich ist. Und zwar insbesondere dem, dass ein Planet im Wesentlichen, sozusagen die Gesamtbewegung eines Planeten wie der Erde oder des Mondes, sozusagen durch den Massenmittelpunkt beschrieben werden kann. Und was dann auf diesem Planeten alles noch passiert, beeinflusst diese Flugbahn eben gar nicht. Das ist das, was es so einfach macht. Ja? Und das ist bei vielen Systemen, die komplexer und interaktiver sind. Also als Beispiel könnte man eben auch einen Menschen sehen, ja, der ja auch ein dynamisches System auf eine sehr, sehr komplexe Weise ist, oder eben auch eine Gesellschaft, wo wir viel stärkere Interaktionen haben und man sozusagen nie in der Lage sein wird, sozusagen alle Zustände des Systems zu erfassen. Ja? Nochmal, um auf die Planeten zurückzukommen, wenn Sie wissen wollen, wo ein Planet ist, dann und wo er sein wird, dann müssen Sie im Wesentlichen wissen, die drei Koordinaten seines Mittelpunktes und die drei Geschwindigkeiten dieses Mittelpunktes. Und daraus kann man dann eigentlich aus diesen sechs Zahlen, können Sie, beziehungsweise wenn Sie jetzt mehrere Planeten in Interaktion haben, dann eben aus den sechs Mal der Zahl der Planeten zahlen. Aus diesen Zahlen können Sie die gesamte Zukunft berechnen. Und das ist natürlich die Zahl dieser, sozusagen dieser Zustände, wie wir das nennen. Die ist enorm, wenn wir komplexere Systeme betrachten wollen. Und in der Technik ist das vielleicht muss ich Sie sozusagen fast enttäuschen, das ist in der Technik selten möglich. auch in der Technik ist das oft nicht mehr möglich. Also gerade dann, wenn Sie zum Beispiel Computersysteme haben, die ja auch sehr, sehr, sehr komplex sind miteinander. Also wenn Sie versuchen wollten, jetzt Internetverkehr vorherzusagen oder auch den Weg von Paketen im Internet und so weiter. Das sind Dinge, die sehr schwer modellierbar sind. Da kann man, also in sozusagen in der vereinfachten Form, kann man sie schwer modellieren. Mhm. Und so ähnlich ist das natürlich bei der Epidemiologie auch. Mhm. Trotzdem erstaunlich einfache Modelle natürlich doch auch manchmal schon sehr nützlich in der Epidemiologie. Also sozusagen dieses Grundmodell exponentielles Wachstum, das ist in der Startphase einer Virusausbreitung eine ganz gute Proxy für das, was wirklich passiert. Und um dann sozusagen das Abflachen der Kurve und so weiter zu modellieren, braucht man eigentlich nur drei Zustände. Aber das ist natürlich viel, viel zu vereinfacht im Vergleich zu dem, was wirklich passiert. Mhm. Und deshalb muss man auch das mit einer sehr großen Vorsicht nehmen und nicht sozusagen wie die Vorhersagen von Planetenbahnen betrachten. Ja. Eher wie im Wetterbericht, sage ich jetzt mal.
Mhm. Wenn man sich mit einem wissenschaftlichen Hintergrund mit solchen komplexen Systemen befasst, würden Sie sagen, dass dafür, ja, wie soll ich sagen, ein bestimmtes Mindset besonders hilfreich ist, um sich erfolgreich mit solchen Fragen zu befassen?
Ja, also für das Fach, was mich interessiert, das Systemtheorie, sage ich jetzt mal, und die mathematische Erfassung der Welt, ne, im Wesentlichen, das ist ja etwas, was viele Wissenschaften durchdringt, aber auch nicht alle. Aber bei uns ganz stark ist sozusagen dieses Wechselspiel zwischen dem der virtuellen Welt, sage ich mal, also das heißt in dem Fall die Simulation, meistens heutzutage im Computer, aber man kann es eben auch auf Gleichungen, auf Papier, oder man könnte es auch reine Mathematik nennen, ja, also die mathematische Welt, sage ich oft, oder Und auf der anderen Seite hat man sozusagen die reale Welt. Also eine typische Aufgabe jetzt hier in dem Bereich des Corona wäre, man hat Messdaten von Krankenhäusern und so weiter auf der einen Seite, und auf der anderen Seite macht man sich seine Gedanken, ja, wie könnte also man das modellieren, dann führt man so Dinge ein wie die Anzahl der Infizierten, die Anzahl der noch nicht Infizierten, die Anzahl derjenigen, die das Virus schon in sich tragen, aber noch nicht infiziert, noch nicht andere infizieren und so weiter. Und dann merkt man irgendwann, naja, das müsste ich vielleicht auch für verschiedene Regionen unterschiedlich modellieren. Und dann muss ich mir Gedanken machen, wie interagieren diese Regionen miteinander. Und das ist sozusagen immer dieses, man könnte es sowas nennen wie eine Gratwanderung, oder man könnte es auch wie Surfen auf so einer Welle, wo man auf der einen Seite die mathematische Welt hat und auf der anderen Seite sozusagen die reale Welt. Diesen Spagat oder dieses Verbinden, möchte ich eigentlich sagen, das ist das, was einem liegen muss. Also man muss sozusagen Interesse haben, sich in eher mathematischen Dingen sozusagen zu bewegen und gleichzeitig immer den Blick auf die reale Welt und das, was sozusagen wirklich wichtig ist, hierbei behalten und versuchen, eben die Modelle nicht rein virtuell werden zu lassen, sondern eben relevant für die Realität.
Das hat ja dann konkret, wenn ich mir viele Anwendungen vorstelle, vermutlich auch viel mit Interdisziplinarität zu tun, nicht? Dass man auch mit Vertretern von ganz anderen Disziplinen, mit anderen Expertisen viel zusammendenken muss. Also wenn ich mir überlege, ich muss ein Gerät erstellen, dann muss ich mit Leuten zusammenarbeiten, die vielleicht eher so im User-Design unterwegs sind, und gleichzeitig mit Leuten, die eher für die Hardware zuständig sind, die stärker im Bereich Software unterwegs sind. Da kommen ja nochmal ganz andere Qualitäten mit dazu, die auch ein gleichzeitig Denken erfordern irgendwie, ne?
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Das ist natürlich generell, sage ich mal, im heutigen Ingenieurwesen so, dass man ja sehr interdisziplinär arbeitet, aber die speziell in dem Bereich, der uns dann betrifft, wir sind ja auch nur ein kleiner Teil des gesamten Systems, sage ich mal, wenn ein Auto entwickelt wird, oder gibt es dort den Motor. Am Motor muss ein Regler entworfen werden, also für Elektromotoren oder für Verbrennungsmotoren gleichermaßen, natürlich ganz andere Strukturen, die da auch dann auftreten. Aber grundsätzlich ist dann eben die Aufgabe eines Regelungstechnikers oder einer Regelungstechnikerin, mit den Leuten, die diesen Prozess aus eher praktischer Kenntnis kennen oder vielleicht auch gebaut haben, entworfen haben, mit denen sozusagen zu interagieren und das dynamische Systemverhalten zu identifizieren. Teilweise auch, wie gesagt, man hat sehr oft Messdaten dabei, die man sozusagen mit den Modellen in Einklang bringt, dann verfeinert man diese Modelle wieder. Und auf der anderen Seite hat man doch auch manchmal, sage ich mal, das ist das, was mich natürlich auch interessiert, Kontakt mit noch mathematischeren Leuten, die irgendeine interessante Erkenntnis haben, die man dann vielleicht in diesem praktischen Anwendungsfall wieder anwenden kann. Also man hat in dem Sinne tatsächlich interdisziplinär Kontakt immer wieder mit verschiedenen Anwendungsdomänen, wie gesagt Motoren, Elektromotoren, Entwickler, oder in meinem Fall sind das jetzt auch zum Beispiel Solarfirmen oder Windenergiefirmen. Das sind ja alles ganz andere Bereiche mit teilweise auch anderen Ausbildungen. Die meisten Leute sind aber Ingenieure, mit denen wir arbeiten, aber eben weniger mathematisch orientiert als wir. Und dort versucht man dann durch, sage ich mal so, durch Interviews, so wie Sie das jetzt mit mir machen, auch viel zu lernen über den Prozess, bevor man dann anfängt, mit einer Lösung oder mit einem Lösungsvorschlag zu kommen.
Sie haben sich ja als junger Mann für ein Studium entschieden, und ich habe das gelesen und gehört, dass bei Ihnen zuerst die Wahl erst auf Industriedesign gefallen ist, und dann haben Sie sich doch für Physik entschieden. Vielleicht können Sie auch noch einen Satz dazu sagen, wie das damals bei Ihnen war, aber meine Frage ist besonders, glauben Sie, dass Sie sich heute wieder so entscheiden würden?
Also, ja, danke für die Frage. Tatsächlich habe ich, kann ich sagen, ja. Also ich würde tatsächlich wieder Physik studieren. Das ist das, was für mich als Persönlichkeit das Richtige war. Ich hatte damals, wie gesagt, Industriedesign war ein Studium, das hatte mich tatsächlich deshalb auch fasziniert, muss ich dazu sagen, weil es an der Kunsthochschule Hamburg, wo ich diesen Studienplatz hatte, eine eine Mappe einreichen musste. Das hat meinen Ehrgeiz ein bisschen beflügelt. Und zweitens gab es dort einen Professor, der inzwischen oder sehr bald, nachdem ich gegangen war, auch leider verstorben ist, der Professor Rochelt hieß und der das erste Solarflugzeug in Deutschland gebaut hatte und sozusagen sich mit erneuerbaren Energien und Dingen, die mich faszinierten, sehr beschäftigt hatte. Also das war die Persönlichkeit, die mich an die Kunsthochschule Hamburg damals gezogen hat und in dessen Labor ich dann auch gelandet war für eben ein Semester. Das war längst im Überlapp mit dem Zivildienst, was erstaunlich gut ging, weil in der Kunsthochschule viele Lehrveranstaltungen erst nachmittags sehr spät stattfanden. Das war sozusagen eine sehr, sehr spannende kurze Zeit, aber ich habe tatsächlich auch in der Schulzeit schon gewusst, und das war auch den Lehrern klar, dass sozusagen eine mathematische oder physikalische Richtung für mich sehr, ja, sehr, sehr passend wäre. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich, weil mich eben die Thematik erneuerbare Energien schon damals sehr interessiert hat, ich da auch so ein paar Ideen hatte, die ich bis heute verfolge teilweise, im Bereich Höhenwindenergie. Mhm. Und diese Thematik hat dazu geführt, dass ich auch immer dachte, Ingenieur ist ein tolles Studium, wäre auch möglich gewesen für mich. Und ich denke, ich wäre heute auch glücklich, wenn ich Ingenieurwesen studiert hätte. Was mich damals abgeschreckt hatte, war sozusagen, nicht abgeschreckt, sondern was mich damals an der Physik noch mehr fasziniert hatte, war da sozusagen dieses etwas mathematisiertere und etwas noch mehr an den mathematischen Grundlagen orientierte. Also die Physikausbildung, die ich dann in Heidelberg genossen hatte, die war tatsächlich gemeinsam mit den Mathematikern. Also die Mathematik haben wir sozusagen mit Mathematikern zusammengehört. Und in dem Sinne bin es bis heute, sage ich mal, zwischen den Fächern, wenn man so will, Physik, Mathematik und Ingenieurwesen orientiert. Und jedes von denen hätte mich wahrscheinlich glücklich gemacht oder weitergebracht. Aber die Physik ist so ein bisschen vielleicht dann sogar eine ganz gute Schnittmenge, wenn man sozusagen einerseits an der Praxis interessiert ist, an den realen ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen und andererseits aber auch so ein bisschen in der mathematischen Theorie sich wohlfühlt. Und das deshalb bin ich tatsächlich mit meiner Studienwahl sehr glücklich. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich dann im ersten, die ersten 2 Jahre habe ich tatsächlich Mathematik und Physik gleichzeitig studiert und dann die Doktorarbeit eigentlich schon sehr, sehr nah an den Ingenieuren gemacht, mit sozusagen mathematischen Methoden angewendet auf ingenieurtechnische Probleme. Insofern, also es war immer dieses Dreieck, in dem ich mich bewegt habe. Sehr, sehr angewandte Mathematik, Physik und sehr theoretische Ingenieurwissenschaften.
Wenn Sie sich jetzt in die Schuhe von heutigen Studieninteressierten, ne, auch so zwischen Mathematik und Ingenieurwissenschaften interessierten, Studieninteressierten versetzen und wir nochmal so ein bisschen den Bogen zurück machen zu unserem Anfang, aktuelle Krisensituation und so, vielleicht eine etwas größer gestellte Frage, vor dem Hintergrund der Frage, was aus dieser Krise eigentlich zu lernen ist, was wären denn Themen, an denen wir als Einzelne und als Gesellschaft vielleicht wachsen müssen? Was sind Themen, wo Sie sich als heutiger Studieninteressierter vielleicht sagen würden, das ist was, damit möchte ich mich gerne befassen. Das wird uns auch in den kommenden Jahren noch bewegen. Das ist wichtig und gleichzeitig total spannend für mich.
Ja, also da fragen Sie natürlich jetzt, wenn es um das, was mich als Mitglied der Gesellschaft trotz Corona-Krise mehr bewegt, ist tatsächlich der Klimawandel. Mhm. Und ich glaube, dass das Thema ist, dass jetzt seit 40 Jahren sozusagen gibt es Vorhersagen. Diese Vorhersagen sind auch wirklich eingetreten.
Leider.
Es ist so klar, was dort gerade mit der Erde passiert, dass ich glaube, dass das weitaus wichtigere Thema ist. Also die Corona-Krise wird sicherlich Spuren hinterlassen. Sie wird die Gesellschaft, sage ich mal, insgesamt resilienter gegenüber neuen Viren machen, wie das ja auch in Asien durch die SARS-Krise schon passiert ist. Also die Gesellschaften waren nicht so unvorbereitet wie die europäische oder die amerikanische Gesellschaft. Das wird Änderungen, sage ich mal, hervorrufen, die hoffentlich nicht so fundamental sind, dass sie uns in 3 Jahren, sage ich jetzt nochmal, ganz andere gesellschaftliche Gemengelagen führen. Also ich bin da optimistisch. Während die Klimakrise tatsächlich etwas ist, womit die Menschheit bisher nicht gelernt hat, umzugehen. Und das wird sehr schwer. Und da deshalb glaube ich, dass wir auch als technische und gerade wenn man im Ingenieurbereich tätig ist, da gibt es natürlich jetzt gerade die große Transformation des Energiewesens, ja. Die ist faszinierend anzusehen. Und das ist auch was ein Grund für Optimismus, der aber natürlich auch nur mit politischem Hintergrund erreicht werden kann. Und das ist vor allem das Wachstum der Solarenergie und das Wachstum der Windenergie weltweit. Und nicht nur das Wachstum, sondern eben auch der Preis, die Preisreduktion beider Formen, die gewaltig war in den letzten 10 Jahren für die Solarenergie, würde ich sagen, die ist jetzt sozusagen erst wirklich in dem Bereich, wo man wirklich staunt, wie günstig sie geworden ist. Und seit 20 Jahren ist sozusagen die Windenergie am sich verbessern und immer effizienter zu werden. Und gerade im Bereich der Solarenergie ist natürlich das Potenzial noch enorm, das ist eine sehr direkte Umwandlung der Energie der Sonne. Da braucht man nicht viel Oberfläche sozusagen in der Welt, um wirklich den gesamten Energiebedarf der Menschheit zu decken. Nur muss man das umsetzen. Das ist natürlich auch jetzt nicht ganz billig, aber es ist erstaunlich billig im Vergleich zu dem, was wir vor 10 Jahren für möglich gehalten haben. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass man als Ingenieur und Ingenieurin heute nichts falsch macht, wenn man sozusagen im Bereich der erneuerbaren Energien mithilft, sozusagen diesen Wandel zu gestalten. Und da gibt es natürlich unglaublich viele kleine technische Aspekte, die einen dann interessieren können. Ja, das Management dieser Energieform führt dazu, dass dadurch, dass sie ja beide von der Natur abhängen und nicht sozusagen vom Menschen gemacht sind, man hat Wind oder Sonne, wenn sie scheint oder weht. Das hat natürlich viele Auswirkungen, wie man auch das Stromnetz regeln muss, wie man mit Speichern umgehen muss und so weiter. Also insofern würde ich das als eine ganz spannende, auch zukunftsweisende Richtung sehen. Dann vielleicht würde ich heutzutage das Institut für nachhaltige technische Systeme hier an der Uni Freiburg wählen als Studium, wo man sozusagen direkt den Studiengang Sustainable Systems Engineering studieren kann, der natürlich im Wesentlichen alles das enthält, was jeder, sage ich mal, naturwissenschaftlich-technische Studiengang auch enthält. Am Anfang zumindest wird man viel Mathematik, viel Physik haben, aber man hat dann gleich sozusagen Gleichgesinnte, mit denen man sich in die Richtung entwickeln kann, die einen am meisten interessiert. Insofern wäre das was ich sehr wichtig finde für einen Ingenieur. Man könnte jetzt generell auch das Modellieren von solchen großen Systemen betrachten, aber das also wie zum Beispiel dem Weltklima oder eben auch die Modellierung von Corona-Ausbreitung. Und das machen ja auch viele Wissenschaftler. Das ist jetzt was mich persönlich auch interessiert, was ich verstehen will, aber wo ich jetzt meinen eigenen Wirkschwerpunkt nicht so sehe, sondern eher eben in dem Bereich, wo man versucht, Lösungen zu finden. Nicht nur die Beschreibung, sondern auch die Lösung selbst. Und Teil der Lösung im Bereich der Klimakrise ist natürlich das Entwickeln günstigerer Formen der erneuerbaren Energie und diese immer effizienter zu machen. Das ist aber auch nicht so anders, als Ingenieure sonst auch arbeiten. Vielleicht muss ich jetzt, wo Sie mich jetzt hier dazu fragen, noch ein wichtiges Statement zur Frage der erneuerbaren Energien abgeben. Und das ist, dass diese tatsächlich, das ist die Hoffnung, die man sich manchmal so macht, dass die von selbst billiger werden und irgendwann einfach alles andere verdrängen werden, dass die trügerisch ist. Also Erdöl bekommt man sehr, sehr einfach aus dem Boden. Und der Produktionspreis von Erdöl in Saudi-Arabien ist vielleicht bei 6 Cent oder so pro Liter. Und Öl hat wahnsinnig viele Vorteile aus Energie, sozusagen aus Nutzersicht. Es ist speicherbar, es ist relativ gut transportierbar. Und man kann es dann sozusagen in dem Moment verfeuern, wenn man es genau braucht. Und diese Vorteile, die mit einem erneuerbaren Energiesystem sozusagen direkt schlagen zu wollen, wären sehr schwer. Also allein eine Batterie sozusagen, die ja noch nicht mal die Energie selbst liefert, ist pro Kilowattstunde in einem Bereich, der wahrscheinlich noch teurer ist, pro gespeicherter Energie, sozusagen so eine Batterie ist ja nicht unendlich lang, lebt ja nicht unendlich lang, die hat eine Anzahl von Zyklen und wenn man diese Zyklen sozusagen umrechnet in Energiespeicherkosten, dann ist das in einem ähnlichen Bereich oder sogar noch höher, als das Erdöl aus dem Boden zu holen. Ja? Also in dem Sinne ist Erdöl wahnsinnig attraktiv, wenn es nicht besteuert wird. Das ist oder verboten. Und ich glaube, wir müssen einfach uns da sozusagen mit dem Gedanken anfreunden, dass man fossile Energien bepreist. Da gibt es ja viele Modelle für. Und ohne die sozusagen wirklich effiziente Bepreisung, also realistische Bepreisung von CO2, wird nie eine sozusagen ganz und gar erneuerbare Zukunft oder im Wesentlichen erneuerbare Zukunft realisierbar sein. Also das ist das, was ich sozusagen wichtig finde, dass man nicht immer nur denkt, man kann irgendwas fördern. Man muss natürlich Dinge fördern, aber die beste Förderung sozusagen für Vermeidungstechnologien von fossilen Energien ist eben, dass man die fossilen Energien unattraktiv macht durch Bepreisung.
Aber das ist ja spannend, wenn ich mir das aus einer ingenieurwissenschaftlichen Perspektive vorstelle. Mhm. Ja eben auch, wenn Sie sagen, das ist aber halt kein Selbstläufer. Das ist natürlich auf beiden Seiten, sowohl auf der politischen Regelungsperspektive als auch auf der ingenieurwissenschaftlichen Effizienzsteigerungsperspektive auch einfach eine Herausforderung ist. Und das ist ja auch spannend. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde mit einem technischen Interesse an meine Studienwahl gehen, wäre das für mich so ein doppelter Faktor, dass das attraktiv machen würde, zu sagen, das ist zum einen spannend und wichtig für die Zukunft, zum anderen aber ist es auch herausfordernd. Das ist so ein bisschen so die Challenge, die ich mir dann vielleicht gerade suchen wollen würde. Finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Herr Diehl, ich gucke ein bisschen mit Schrecken auf die Uhr. Wir haben uns schon unterhalten. Ich hätte noch ganz viele Fragen, die ich Ihnen durch den Gesprächsverlauf gerne stellen würde. Ja. Aber ich würde, glaube ich, an dieser Stelle zum Ende kommen und Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich danken für die spannenden Perspektiven. Hätten Sie noch einen letzten Satz, den Sie unbedingt loswerden möchten?
Vielleicht ist es dir jetzt auch passend zur Corona-Krise, gerade an junge Menschen, die wahrscheinlich auch am meisten unter den Einschränkungen leiden, einfach den Blick nach vorn nicht zu verlieren. Die Welt entwickelt sich weiter. Es gibt Krisen hier und da, aber diese Krisen sind im Moment doch noch alle auf so einem Niveau, wo man viel gegen tun kann und einfach den Optimismus und das Anpackerische nicht verlieren. Das ist das, was ich gerne allen jungen Hörern von diesem Podcast mitgeben möchte.
Wunderbar, dann ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihnen, liebe HörerInnen, bis zur nächsten Folge.